D-Radio Wissen. Online-Talk.
Tag und ganz herzlich willkommen. Der digitale Salon hat wieder seine Pforten geöffnet. Eure Gastgeber heute sind D-Radio Wissen. Wie immer zusammen mit dem Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Ich bin Marlies Schaum und wir wollen in dieser Runde darüber diskutieren, wie eigentlich das Lernen und aber auch das Lehren an der Uni in Zeiten des Netzes aussieht. Also wir wollen nicht darüber sprechen, wie Wissenschaftler sich vielleicht mit den neuen digitalen Möglichkeiten neu vernetzen können, austauschen können und so weiter. Um die Wissenschaftler geht es nicht so sehr. Es geht eher darum, wie Studieren heute möglich sein kann, vielleicht mit all den digitalen Optionen, wenn man sie auskostet, wie, oder wie es vielleicht mal möglich werden kann, ne? Also was da kommen kann. Und ich freue mich, dass ihr da seid, weil für jeden guten Salon braucht man natürlich auch gute Gäste. Also top, dass ihr es hierher geschafft habt. Freuen wir uns. Und für eine ordentliche Diskussion braucht man natürlich auch ordentliche Podiumsteilnehmer. Und die haben wir auch gefunden. Konstanze ist dabei, Markus, Ralf und Jan Hendrik ist auch dabei. So, und ich stelle euch gleich nachher alle noch etwas genauer vor. Bevor ich das aber mache, habe ich mir mal heute was Neues überlegt. Ich habe hier so ein altes Einmachglas, ne, bei mir zu Hause gefunden, so ein Wegglas. Und ich habe euch Zettel mitgebracht und für jeden auch einen Stift, verteile ich schon mal. Und ich würde euch jetzt gleich einen Zettel geben und dann würde ich darum bitten, während ich euch vorstelle, ja, jetzt gleich, dass ihr ein Stichwort aufschreibt, das euch als erstes in den Kopf schießt, wenn man sowas sagt wie Lernen und Lehren an der Uni in Zeiten des Netzes. Digitale Bildung, ja, so in die Richtung, digitales Lernen. Was kommt euch da als erstes in den Kopf? Schreibt es auf, schreibt euren Namen runter, bitte wirklich nur ein Stichwort, zusammenknüllen und dann machen wir das in das Glas und das brauchen wir dann auch nachher noch. So, währenddessen darf ich vorstellen, da kann man auch ein bisschen bei rumlaufen und denen über die Schulter gucken, ne? Das hier ist Konstanze Lange. Konstanze ist Professorin an der FH in Potsdam und zwar für Visual Interface Design. Konstanze ist vor allem hier, weil sie eine Lehrform unterstützt, die momentan hoch angepriesen wird. Sie verbreitet ihr Wissen nämlich unter anderem in einem sogenannten Massive Open Online Course. Genau. MOOC, wir sagen nur MOOC heute Abend dazu. Was Konstanze da genau macht und warum sie das macht, das klären wir natürlich noch. Die Plattform, auf der Konstanze das macht, ist iversity.org. Deswegen ist Markus Rieke hier. Markus ist nämlich Geschäftsführer bei iversity.org. Und wir werden mit Markus noch darüber sprechen, wie man damit Geld machen kann. Mit solchen kostenfreien Lehrveranstaltungen im Netz, an denen eigentlich jeder teilnehmen kann. Und warum Markus sich da engagiert. Außerdem ist dabei Ralf Lankau. Ralf wird eher was dazu sagen, dass er das eher kritisch sieht mit den Massive Open Online Courses. Er hat da so seine Vorbehalte, über die werden wir vielleicht streiten, aber auf jeden Fall reden. Ralf Lankau ist Professor für Mediengestaltung und Kommunikationswissenschaft und zwar in Offenburg an der FH. Schön, dass du da bist. Jan-Hendrik Olberts ist da. Er vertritt quasi die altehrwürdige Wissenschaftsinstitution der Humboldt-Universität zu Berlin. Wir freuen uns sehr, dass er da ist. Jan-Hendrik Olberts ist Professor und natürlich auch Präsident der HU, und zwar seit 2010. Und einen Präsidenten würdet ihr auch nicht machen, kann man einfach nicht duzen. Also dieses Problem haben wir heute einfach mal, ne? Also es wird hier heute munter gesiezt und geduzt und das ist auch völlig in Ordnung so. Ich wollte es nur einmal thematisieren, weil ich duze euch, wir duzen unsere Hörer. Es ist toll, dass ihr da seid, aber ein Präsident wird ordentlich gesiezt und deswegen machen wir das so. Jan-Hendrik Olberts auf jeden Fall wird uns was dazu sagen können, wie so eine Uni wie die HU sich eigentlich in den digitalen Zeiten so ein bisschen umstellen muss vielleicht auch, vorbereiten muss, zukunftsfähig machen muss. Aber er ist auch Erziehungswissenschaftler. Und wird sich vielleicht auch da einmischen wollen und können, wo es darum geht, wie denn ordentlich gelernt und gelehrt werden kann. Mal sehen, was dabei rumkommt. Das sind unsere Gäste. Viele Fragen haben wir heute. Ich habe gesehen, ihr habt die Zettel schon fertig. Hier brav reingemacht. Ich würde sagen, damit fangen wir an. Wenn ich also frage, was fällt euch spontan ein, ja, bei Lehren und Lernen an der Uni in Zeiten des Netzes, dann kommt als erstes Wort Beziehung. Wer hat das geschrieben? Beziehung?
Das war ich.
Herr Olberts. Vielfältig. Sagt Konstanze. Kein Mensch lernt digital, sagt Ralf, ne?
Ja.
Kein Mensch lernt digital. Und alles wird anders, sagt Markus. Alles wird anders. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Positivsten an. Alles wird anders. Beziehungsweise für manche ist das ja auch negativ, ne? Positiv wie negativ. Markus, sag doch mal, was wird denn anders in Zeiten des Netzes an den Universitäten? Was ist für dich das, was am meisten anders wird?
Also ich würde nicht behaupten, bevor ich mich bei Aversity engagiert habe, ein Bildungsexperte zu sein. Anders als, dass ich Vater von zwei Jungs bin und selber an Unis war. Ich bin jetzt hoffentlich ein bisschen geworden. Aber womit ich mich auskenne, sind Internetphänomene. Mhm. Das mache ich seit 20 Jahren in verschiedenen Internetunternehmen. Und was ich beobachtet habe, ist, wie User Experience Phänomene im Internet plötzlich Branchen und gesellschaftliche Bereiche massiv umwälzen.
User Experience
also wie Internetplattformen, Internetangebote verschiedene Branchen oder Gesellschaftsbereiche massiv verändern. Mhm. Denkt man daran, dass es vor 15 Jahren auch schon einen damals kleinen Online-Buchhändler gab, der heute Waschmaschinen verkauft. Mhm. Das wollte man sich vor 15 Jahren auch nicht vorstellen.
Und da hast du dir bei den Unis Ähnliches vorgestellt?
Ja, das zeichnet sich für mich ab. Da wollte ich gerade dazu kommen. Ich wollte noch ein paar Analogien ziehen. iTunes, was würde sich die Musikindustrie wünschen, ihr wäre iTunes eingefallen. Was sich für mich durch MOOCs abzeichnet, durch diese Entwicklung, die Massive Open Online Courses, die in Amerika halt ziemlich genau vor 18 Monaten plötzlich auf den Markt poppten mit einem fulminanten Starterfolg, der übrigens Zufall war, das hat keiner geplant. Da zeichnet sich etwas ab, was ich glaube, vorher in anderen Branchen schon beobachtet zu haben. Da sind Umwälzungen zugange, die vieles von dem verändern werden, was heute seit Jahrhunderten von Jahren Universität war und ist.
Machen wir mal kurz klar, was du da nochmal genau machst. Also Aversity.org, wer es nicht kennt, ist eine Plattform, Online-Plattform. Die bieten diese MOOCs an, diese Kurse. Ihr plant mal 24, momentan aktiv, seit gut 2 Wochen sind 6. Mhm. Das sind Kurse in verschiedenen Fachrichtungen, Lehrveranstaltungen, die online stattfinden, die man aber auch jederzeit sich dann anschauen kann, mit Begleitmaterial, zu denen man auch Prüfungen nachher ablegen kann. Das nur so grob und hoffentlich richtig zusammengefasst.
Ja, genau.
Und die Plattform lebt von diesen MOOCs und von Menschen, die wie Constanze lehren dort und von Menschen, die sich das anschauen, die lernen dann quasi.
Genau.
Und das ist für dich die größte Umwälzung quasi in der Hochschullandschaft durch das Netz, die wir in den letzten Jahren hatten. Ist das richtig?
Das würde ich so behaupten. Die MOOCs sind Katalysatoren dafür, wie Bildung online funktionieren kann. Das zeigen allein schon die Zugriffsraten, die großen amerikanischen Plattformen seit letztem Jahr haben. Die sind fulminant. Coursera, eine dieser Plattformen, hat heute mehr als 5 Millionen Studierende. Auf der Angebotsseite sind einige der renommiertesten amerikanischen Universitäten vertreten. Da passiert plötzlich etwas, was vorher hinter den hohen Mauern von Unis nur möglich war, passiert plötzlich online.
Aber beschreib mal kurz, was passiert denn? Was ist denn daran so revolutionär?
Revolutionär ist daran, dass ein lehrender Professor in einem einzigen Semesterkurs mehr Studierende erreichen kann, als er in 30 Jahren Lehrtätigkeit in einer Präsenzuniversität. Das ist sehr unwiderstehlich für viele Lehrende. Das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist,
Studierende. Es juckt links schon allen in den Fingern übrigens. Ne? Da werden schon College-Blocke gezückt und Widerworte aufgeschrieben. Ich sag's nur, bereite dich vor.
Das zweite, was passiert ist, Studierende weltweit haben plötzlich Zugang zu etwas, zu was sie vorher schlicht keinen Zugang hatten. Ja, ob die nun, aus welchen Gründen auch immer, weil sie in einem anderen Land wohnen, weil sie das Geld nicht haben, weil sie vielleicht 75 Jahre alt sind, aber trotzdem noch was lernen wollen. Das heißt, es brechen eine ganze Reihe von Mauern, die in dem alten analogen Lehrangebot schlicht vorhanden sind. Und die werden aufgehoben, indem universitäre Lehre plötzlich online darstellbar ist. Und das ist sie jetzt. Das ist sie jetzt. Das zeigen die inhaltlichen Erfolge. Ich glaube auch bei uns, dafür kann Constanze natürlich noch viel mehr sagen. Und auch wir, ich meine, wir sind seit 2 Wochen live. Wir sind vor 14 Tagen mit knapp 100.000 Studierenden gestartet. Wir haben in den letzten 14 Tagen 100% Wachstum. Wir haben jetzt 200.000 Studierende. Das fällt ja nicht vom Himmel. Da stimmen Leute mit den Füßen ab und sagen, nicht das, was alte Uni ist schlecht, sondern das ist sehr spannend, das will ich mir auch mal angucken. Und deswegen glaube ich, dass das Umwälzungen sind. Und die Zahlen in Amerika und die Geschwindigkeit des Wachstums deutet an, dass hier dass hier eine Revolution in der universitären Bildung sich vollzieht.
Bevor ich jetzt erste Widerworte auf jeden Fall zulasse, vielleicht kann Constanze mal kurz erklären, für alle, die eben sich entweder dort noch nie das angeschaut haben oder eingeschrieben haben, wie funktioniert so ein MOOC? Also was machst du zum Beispiel als Professorin, damit nachher Lernende online sich was angucken können? Wie sieht sowas aus, ein MOOC?
Okay, also ich glaube, wir haben einen besonderen MOOC, weil ich spreche auch eindeutig von wir.
Also ihr seid 4, ne? Die einen MOOC zusammen machen, ne?
Wir sind 4, die sozusagen diesen MOOC konzipiert haben. Also das ist der Dekan von uns, Herr Winfried Gerling und ich. Dann haben wir eine wissenschaftliche Mitarbeiterin, Christina Schollerer, die sich sehr gut auf dem Gebiet auch auskennt. Und was für Hochschulen auch immer spannend ist, also da kamen wir da überhaupt hin, weil es ging nämlich auch darum, sie weiter zu finanzieren
Welches
und zu binden.
Welches Thema habt ihr überhaupt?
Das Thema The Future of Storytelling, also die Zukunft, wie man Geschichten erzählen kann.
Und das ist eine Vorlesung, gestückelt in verschiedene Teile, wie eine normale Vorlesung, oder?
Nein, also wir haben nicht eine bestehende Vorlesung genommen und die eins zu eins übertragen. Also diese Vorlesung gab es bei uns nicht. Mhm. Sondern was wir gemacht haben, wir haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, also weil ich auch relativ neu in die Hochschule reinkam, wir haben gesagt, okay, wie können wir die beiden Seiten verbinden? Beiden Seiten meine ich, wir sind am Fachbereich Design in Potsdam verankert, aber in dem Fachbereich Design sind eben die europäische Medienwissenschaft und Design. Ich bin der Part vom Design her, Christina Schollerer, Winfried Gerling, die kommen aus den europäischen Medienwissenschaften. Und das war eigentlich so unsere Intention, mal zusammen inhaltlich zu arbeiten, da was aufzusetteln. Und von der Grundstruktur ist es so, dass wir jetzt 8 Wochen laufen werden. Also alle Woche kommt ein Chapter online.
Ein Chapter heißt ein Video, ein neues?
Ein Kapitel mit mehreren Videos dazu. Mhm. Also es gibt sozusagen Unterkapitel, Units. Mhm. Und es ist so, dass vom Umfang Videomaterial ungefähr 50 Minuten pro Woche da sind. Dann gibt es Linklisten dazu, PDFs, Audiofiles.
Aber mal ganz kurz, einmal durchspielen, ohne dass du so viel Organisatorisches erzählst. Sagen wir mal nächste Woche, welches Thema ist dann dran? Weißt du es gerade auswendig? Welche Unit, welches Chapter, was öffnet
ihr? Das verrate ich noch nicht.
Verrat's nicht. Was hattet ihr diese Woche? Diese Woche war es?
Diese Woche hatten wir erstmal einen Einstieg, also erstmal uns vorgestellt und dann
What is Storytelling?
Genau.
Was hat man da gesehen bei euch? Also sieht man dann dich, wie du da stehst und von der Tafel und was erzählst? Oder sieht man bunte, interaktive Bildchen?
Als Kopf haben wir sozusagen sichtbar Christina durchlaufen. Von mir sieht man ganz viele Scribbles. Also ich arbeite sozusagen händisch, was eingebunden wird zur visuellen Untermauerung. Innerhalb des ganzen MOOCs wird es so sein, dass wir sehr viele Expertinnen und Experten einladen, sowohl aus der Praxis und aus der Theorie, weil das für uns auch ein Anliegen war, weil würden wir sie immer einfliegen oder so, wäre das ziemlich teuer für uns und auch nur einmalig. Mhm. So haben wir auch mehr davon. Und das ist unterschiedlich. Also Julian van Dieken, der die Kamera aufnahm und den Schnitt gemacht hat, da war es wirklich so Studioaufnahmen, dass wir die Leute rangeholt haben, geschnitten haben. Oder auch, manchmal war es auch Cornelia Funke zum Beispiel, haben wir im Interview, da mussten wir es über Skype machen, weil man die jetzt einfach nicht von San Francisco.
Aber alles landet nachher in einem Video? Ne?
Dass genau,
man sich ansehen
kann. Da
gibt es dann Interviews. Es gibt von euch natürlich Vorträge in der Art irgendwie, wo ihr was erklärt, wie ihr was zeichnet, wie ihr was audiovisuell zeigt. Und dann sagtest du, es gibt dann PDFs und Links. Das heißt, das ist die weiterführende Lektüre, wie in jeder normalen Vorlesung auch das oder in einem Seminar. Man bekommt
genau,
das an die Hand.
Genau, für die Leute, die sich vertiefen möchten.
Okay. Und auch eine Art Hausaufgaben, wenn man eine Prüfung nachher machen will?
Also Hausaufgaben haben wir auch. Jede Woche sozusagen eine. Wobei wir, das muss man auch ganz klar sagen, wir haben gesagt, das ist für uns ein total neues Format. Wir machen das erste Mal. Wir gehen nicht darauf, gleich alles zu wollen. Wir wollen nicht gleich Credit Points vergeben. Wir machen noch nicht gleich ein Zertifikat und sowas. Sondern wir müssen erst mal selber lernen, wie wir damit umgehen können und was wir daraus rausholen können.
Und
das heißt, wir stellen sehr viel offene Fragen.
Aha.
Und wollen erstmal gucken, wie kommen wir überhaupt in Diskussion? Also passiert da überhaupt Socializing in dem Sinn oder wie funktioniert das mit Gruppe?
Agieren die denn mit euch? Wird da viel an euch rangetragen? Fragen die euch viel? Kontaktieren die euch?
Ja. Also erstmal muss man sagen, es ist sehr große, rege Beteiligung auf der Plattform selber, auch direkt an uns. Aber wir haben halt auch zurückgespielt und haben gesagt, Leute, wir können leider jetzt nicht von knapp 70.000 Leuten Antworten geben. Und demzufolge dann auch Fragen und gleich aufgefordert, diskutiert das in Gruppen, bildet Gruppen, was auch geschehen ist.
Also 70.000 Leute nehmen an deinem Kurs teil, an deinem MOOC, an deinem Massive Open
Online-Kurs. Knapp 70.000 sind jetzt.
Knapp 70.000.
Also mit 56.000 sind wir gestartet, letzten Freitag. Da, 65.000, also kann man schon sehen, wie das hochgeht. Wobei ich jetzt nicht von vornherein sagen würde, dass die alle wirklich total aktiv sind für immer und ewig. Und also da sind auch ganz viele Zaungäste, die wirklich mal gucken wollen, was passiert da denn eigentlich gerade, was ist ein MOOC, was machen die überhaupt? Und
bevor wir zur Kritikrunde kommen, sag mal ganz kurz, was du als Dozentin denn bitteschön davon hast, dass du tatsächlich jetzt neben deiner Arbeit an der FH Potsdam auch noch deine Arbeit zur Verfügung stellst, dein Wissen, um das kostenfrei in einem MOOC zu verbreiten? Oder bekommst du auch dafür Kohle?
Nee, dafür kriege ich keine Kohle. Aber
ehrenamtlich jetzt?
Ja.
Aha.
Aber naja, aber diese 25.000 konnten wir halt wirklich dafür aufwenden, Christina einzustellen.
Mhm. Also ja, mal abgesehen davon, aber was hast du davon?
Ich habe davon, dass es mich total fasziniert, weil ich bin Interface-Designerin. Also mich interessieren sozusagen alle Arten von Oberflächen. Mich interessiert das Internet. Mich interessiert Beteiligung. Also auch Lernen oder Lernunterstützung über digitale Medien. Also das war wirklich so intrinsisch. Es war jetzt nicht... Aber auch, also ich bin nicht Hochschuldidaktikerin. Das war jetzt nicht, das ist nicht mein Forschungsfeld.
Und aber hast du dadurch mehr Renommee als Dozentin zum Beispiel?
Bitte?
Hast du da ein bestimmtes Renommee jetzt durchgewonnen als Dozentin, dass du bei sowas dabei bist?
Na, ich werde ja hier eingeladen. Ja.
Ich finde auch, das ist also Renommee genug, ne? Wir vertiefen das mit den MOOCs gleich noch. Ich würde mal sagen, links und von mir zuckt es ein bisschen.
Ja, natürlich.
Ralf Lanko, einen ganzen Zettel, den ich mal eben wegnehme, ne?
Damit du das nicht alles schon vorlegen kannst. Nein, da ist nur ein Zitat drauf, das würde ich nachher gerne.
Ein Zitat, okay, ich lege es hinter mich, kannst du dir gleich holen. Sag mal ganz kurz, weil ich ja weiß, dass du den MOOCs sehr kritisch gegenüberstehst. Das weiß ich einfach schon, weil du auch dazu publiziert hast. Fass doch mal in einem Satz möglichst verständlich zusammen, warum die dich so ein bisschen kitzeln, was dir daran nicht gefällt.
Die wichtigsten Argumente sind gerade gekommen. Also eine Quantifizierung von 100 bis 200.000 Studierenden, die man mit einem MOOC abdecken kann, das ist nicht meine Vorstellung von Hochschulen.
Ich finde, das ist keine Verbesserung.
Es ist überhaupt keine Verbesserung. Das hat nichts mehr mit Studien zu tun. Wenn wir nur quantitativ argumentieren, dann wäre das Fernsehen eigentlich das beste Bildungsinstrument, weil weltweit, ich weiß nicht, wie viele Milliarden Menschen Fernsehen gucken. Das heißt, warum? Wir könnten ja Schulfernsehen machen, so wie wir vorher Funkkolleg, dann ist es Telekolleg gibt es immer noch oder so. Im Prinzip ist nur diese das Netz und jetzt auch die MOOCs sind die Fortschreibung von technischen Medialisierungen, mit denen man Menschen adressieren kann. Für mich hat Lehre, gerade an der Hochschule, auch da an der Universität, eine ganz andere Bedeutung. Es geht nicht darum, Inhalte medial zu kodieren und MOOCs sind ja nichts anderes als eine mediale Kodierung. Aber es käme zum Beispiel niemand auf die Idee zu sagen, wir reden hier von Buchlernen oder von Tafelanschrieblernen oder von Folienlernen. Das heißt, hier wird eine Technik überhöht, die letztendlich nur dazu dient, Geschäftsmodelle durchzusetzen, nämlich 100 oder 200.000 Menschen zu adressieren, bei denen das Wesentliche des Lernens nicht passiert. Lernen ist im Kern ein sozialer Prozess. Das heißt, man sitzt miteinander, man braucht diese sozialen Räume. Ich arbeite natürlich mit Digitaltechniken, ich produziere Bücher und Websites und Blogs und weiß der Teufel was alles. Für mich ist das ein Werkzeug. Ja. Aber wir nehmen auch Videos auf, wir machen auch Internetspiele, also Lernspiele, diese ganzen Dinge an der Hochschule. Aber der Kern jedes Lernprozesses ist immer das persönliche Miteinander. Das heißt, ich will meine Studierenden kennen und ich möchte mit denen interagieren können. Und zwar Interaktion im Sinne des menschlichen Interagierens und nicht der technisch kodierten Interaktivität, was eben keine Interaktion ist.
Jetzt sagst du, ich will und für mich ist es Lernen das. Aber wer hat jetzt recht? Du sagst, Lernen ist soziale Interaktion. Markus würde sagen, diese Interaktion bei den Digital Natives kann heute durchaus vielleicht auch durchs Netz stattfinden, oder?
Entschuldigung, das kann es nicht. Ich meine, die Amerikaner sind in dem Fall ein bisschen vorne dran. Wir wissen sehr wohl, was digitale Geräte und auch die digitale Kommunikation mit den Menschen macht. Sie werden letztendlich asozial. Ich meine, das, was wir als soziale Medien bezeichnen, das sind asoziale Medien. Ich sitze vor dem Bildschirm. Das ist kein sozialer Prozess.
Aber ich tausche mich mit Menschen aus.
Das ist kein direkter Austausch. Lesen Sie Sherry Turkle, die sagt, wie heißt das Buch, Allein unter 1000 Freunden. Das heißt, sowohl die Arbeit mit den Studierenden, die Arbeit mit Schülern, auch die Arbeit mit Kollegen wird immer stärker auf digitale Medien verlagert. Ich habe einen Bildschirm. Und der Unterschied zwischen Ihnen und dem Bildschirm ist, ich kann Sie nicht abschalten. Das heißt, Sie geben mir Widerrede und Sie gleich auch. beim Bildschirm habe ich es wunderschön. Wenn jemand nicht meiner Meinung ist, schalte ich den ab oder rufe das Programm nicht mehr auf. Und das ist einer der Punkte, den wir verlernen, die tatsächliche Auseinandersetzung, den Diskurs. Auch, dass es Menschen mit anderen Meinungen gibt und auch so diese Hoheit. Ich meine, MOOC kann ich ja jederzeit machen. Wir müssen auch lernen, dass wir für Sozialgemeinschaften bestimmte Zeiten haben, wo wir uns treffen, dass wir Räume haben, in denen wir uns treffen, dass wir in diesen Räumen auf andere Menschen zugehen, uns auf andere Menschen einlassen. Und all das wird negiert. Eingekauft wird dafür eine ungeheure Bequemlichkeit. Das heißt, ich kann im Bett liegen bleiben, so wird es bei uns dann auch propagiert, ich kann im Bett liegen bleiben, eine Vorlesung anhören. Videos zu schauen ist keine Vorlesung, das ist kein Studieren, da lerne ich nichts aus. Beziehungsweise lerne vielleicht genauso viel wie beim Buch. Mhm. Wenn wir von Lernprozessen schreiben oder reden, dann müssen wir auch sagen, es ist die Selbstlernphase, Buch lesen oder Video gucken, und dann kommt der Diskurs. Und erst der Diskurs führt dazu, dass ich tatsächlich zu Erkenntnissen komme und mich mit anderen austauschen kann.
Markus, warum bist du so still? Hast du das alles schon tausendmal gehört und lässt es an dir abprallen? Oder?
Ein bisschen schon.
Ja. Ist es so, ja? Aber ich meine, jetzt musst du dich mit Ralf mal auseinandersetzen. Gerne. Du bist ja unser
also,
Gast hier.
Also, du hast mir die Worte schon ein bisschen in den Mund gelegt. Ihre Wertung, dass Kommunikation in Online-Foren kein Austausch sei, ist Ihre Wertung. Das sehen, glaube ich, Millionen und Hunderte von Millionen von Menschen etwas anders. Aber Sie haben trotzdem natürlich ein anderes Recht auf Ihre Wertung. Und ich würde dem widersprechen oder einfach darauf verweisen, dass offensichtlich viele, viele Hunderttausende von Millionen von Menschen das nicht so empfinden. Und wir sind noch am Anfang dieser Entwicklung. Ich würde auch, wobei Sie sicherlich der sehr viel größere Experte in puncto Didaktik sind und Erziehungswissenschaft als ich, trotzdem jetzt nicht glauben, dass man online nicht lernen kann. Das halte ich auch für eine Wertung.
Ralf, warum meinst du, kann man online nicht lernen? Erklär das doch mal genauer. Was meinst du, kann man denn da nicht lernen? Also
es geht nicht darum, ob ich online lerne, sondern es geht darum, was wir unter Lernen verstehen. Mhm. Wir können genauso drüber reden, kann ich von Büchern lernen. Das ist ja die traditionelle Weise. Und das, was mit dem MOOC gemacht wird, ist im Prinzip eine Tradierung, übrigens der des Frontalunterrichts. Ich habe nämlich einen Bildschirm gegenüber und keinen Lehrer mehr. Und das, was ich mir unter Lehre vorstelle, gerade an der Hochschule, aber auch in der Grundschule, ich bin ja Kunstpädagoge, war auch in den Grundschulen, in der Mittelschule und so, Lernen ist ein Prozess miteinander. Und das heißt, es ist dieser dialogische Prozess, ich gebe Aufgabenstellungen oder mache die Einführung, ich kriege die Reaktion mit, und zwar die persönliche Reaktion von Schülerinnen oder von Schülern und von Studierenden, merke, wenn sie was nicht verstehen, diese ganzen Dinge, die gibt es in den MOOC nicht. Das heißt,
gibt es in Diskussionsforen, wo Leute
Aber
Fragen stellen.
Aber ein Diskussionsforum ist nicht akut, da bin ich nicht in dieser Situation.
Das ist Ihre Wertung, das höre ich mir an.
Das ist überhaupt keine Wertung, das ist einfach nur eine Beschreibung. Und eigentlich müsste dieses Sendeformat Ihnen schon paradox erscheinen. Wozu treffen wir uns hier eigentlich? Wieso kommen wir eigentlich zusammen? Wieso sind Sie nicht alle zu Hause an Ihren Bildschirmen und wir sitzen an irgendeinem Ding da und
es wird ja gestreamt. Ihr hättet doch alle zu Hause bleiben können.
Ja, warum seid ihr überhaupt hier?
Okay, also, ich frage mal kurz, warum ihr hier seid. Das fragen wir jetzt mal ganz kurz. Wo ist unser Mikrofon?
Das ist eigentlich überflüssig.
Warum seid ihr hergekommen? Warum bist du zum Beispiel hergekommen und guckst uns nicht zu Hause vom Computer an?
Gut, ich könnte mir das natürlich auch zu Hause anschauen. Aber zu Hause poppen dann bei Facebook Sachen auf, zu Hause kommen E-Mails rein, Skype, ich will mir was zu essen machen. Das ist hier dann doch ein ganz anderes Erleben. Hinzu kommt natürlich auch noch der Networking-Aspekt hier, dass man hier noch Leute treffen kann.
Ah. Oh, das hier ist natürlich peinlich. Wusste jemand von dem Stream und hat sich trotzdem entschieden, herzukommen? Keiner. Alle haben gedacht, es gibt nur diese eine Möglichkeit. Du wusstest das? Warum bist du trotzdem hingekommen? Gut, der Sitzsack ist bequem, auf dem du sitzt. Es gibt kostenfrei was zu trinken. Aber warum trotzdem hierhin?
Weil tatsächlich die persönliche Auseinandersetzung natürlich eine andere Qualität bringt. Natürlich hätte ich mir das zu Hause angucken können, aber dann wäre irgendwie Facebook aufgepoppt und Skype wäre aufgepoppt. Und dann hätte ich mir noch was zu essen gemacht und dann hätte ich nur die Hälfte mitgekriegt. Also, und zum anderen natürlich Netzwerkbildung.
Also du legst drauf an, gleich nachher noch mit allen zu sprechen.
Also Sie sind offenbar alle für diesen analogen Schmuddelkram.
Herr Olbert, Sie würden als Präsident der Humboldt-Uni also nie Ihre Dozenten, Ihre Professoren, Ihre Lehrenden dazu auffordern, sich an MOOCs zu beteiligen?
Doch, also ich bin ja kein Ideologe. Ich würde sagen, dort, wo das funktioniert und das wird in kleinen, übersichtlichen Segmenten thematisch gebunden absolut funktionieren. Ich bin auch dafür, dass ein guter Lehrender seine Vorlesungsskripte oder seine Präsentationen ins Netz stellt. Ich bin auch dafür, dass er mit den Studierenden über die Formen, die das Internet bereithält, kommuniziert. Ich bin nur der Meinung, dass dies das originäre menschliche und damit auch zwischenmenschliche Geschehen, das Lehr-Lern-Prozesse überhaupt erst möglich macht, austauschen würde oder überflüssig machen würde. Daran glaube ich nicht.
Also Sie glauben
nicht. Es ist eine nützliche Ergänzung, aber es ist nicht ein Selbstzweck.
Sie glauben nicht an die Revolution, die Markus ausgerufen hat.
Ich habe schon so viele Revolutionen erlebt. Und das sind gerade die, die so wie ein Hype starten.
Also ihr merkt es, Konstanze und Markus, ihr müsst euch jetzt ein bisschen mehr anstrengen, um für die MOOCs mal hier in die Bresche zu springen. Konstanze, möchtest du anfangen?
Ich möchte vorher noch Begriffe klären. Reden wir von Digitalisierung und MOOC oder reden wir von Medialisierung, also technischer Codierung von Medien, was Herr Olberts ja angesprochen hat. Niemand spricht dagegen, dass wir Videos einsetzen. Als Kunstpädagoge habe ich immer natürlich Bild projiziert, also entweder als Dia-Projektor oder jetzt halt digital oder sonst irgendwas. Da müssen wir klären. Natürlich werden Lehrinhalte auch technisch codiert und zur Verfügung gestellt und heute auch übers Internet, also bei uns über eine Lehrplattform, mit der man sinnvoll arbeiten kann, mit der man auch sinnfrei arbeiten kann. Die Frage ist immer, steht am Anfang die didaktische Frage, wie setze ich Medien ein? Oder, da steigen mir natürlich die Nackenhaare, dass sie dann sagen, wir hatten bisher so 100.000, jetzt haben wir 200.000 Studierende oder so und das Ziel ist dann noch mehr zu kriegen und möglichst viel zu digitalisieren. Das heißt, das sind dann quantitative Argumente, die an dem Prinzip Hochschule und Schule komplett vorbeigehen. An der Stelle kriegen wir sicherlich keinen Konsens bei der Frage, dass man Dinge medialisieren kann und heute halt auch digitalisieren kann.
Ich habe schon die Richtigen auf der linken Seite zusammengesetzt und die anderen beiden extra hier zu meiner Rechten. Konstanze, was kannst du da erwidern? Du machst ja mit bei so einem MOOC.
Naja, was heißt jetzt nicht wirklich erwidern, aber ich glaube, das ist wirklich was. Also man darf dir ja keinen Vorwurf machen, dass du jetzt wirklich...
Markus,
also dass er jetzt wirklich von der Geschäftsseite kommt und denkt, also auch, wie man Diversity vorantreiben kann, Geld verdienen kann oder so. Und dass wir, also die in der Lehre stehen, natürlich eher vom inhaltlichen Aspekt schauen. Also ich bin total der Meinung, und ich glaube, da gibt mir jeder recht hier, dass es wirklich darauf ankommt, was man vermitteln will. Und dafür muss man das passende Format suchen. Und
vielleicht
mit einer Einschränkung, und ich muss jetzt einfach mal unterbrechen, wenn Sie das, oder wenn du, also wie auch immer, wenn Sie das als Didaktikerin sagen, gar kein Thema, aber Sie sitzen jetzt explizit als Firmenvertreter von
Markus ist für Iversity.org
Genau. Iversity will Geld verdienen, muss sich tragen als Unternehmen, ich meine, ich hatte lange eine eigene Agentur, da muss ich wirtschaftlich arbeiten. Das heißt, das sind die Fragestellungen ganz andere. Dann heißt es aber auch, dass das Lehrmaterial anders aufbereitet wird, dass die Lehrveranstaltungen anders aufbereitet werden. Das Ganze, was ursprünglich, also es hängt zum Beispiel auch, dass vermittelt werden kann, nur was sich dann im digitalen Format abbilden lässt. Das heißt, es sind Eingriffe in die Curricula und.
Aber Ralf, hast du dir mal angeschaut, eins von diesen MOOCs, klar, die bei Iversity sind?
Also jetzt Iversity nicht, sondern
Udacity. Herr Olberts auch, wie gefällt Ihnen euch das denn? Also ich meine, ja, es ist doch durchaus nicht schlecht. Ich finde einige sehr gut gemacht.
Ich würde auch gar nicht einfach so pauschal dagegen polemisieren. Ich polemisiere gegen den Gedanken der Revolution, dass sozusagen ursprüngliches und authentisches Lehr-Lern-Geschehen als Beziehung damit überflüssig werden würde. Nur dagegen richtet sich meine Polemik. Ich bin total offen und dafür nun auch doch wieder jung genug, das mit großem Interesse zu verfolgen und zu sagen, Leute, lasst uns das dort, wo es sinnvoll ist, nutzen, aber lasst es uns nicht als Ersatz originären Lehr-Lern-Geschehens zwischen lebenden Menschen nehmen, sondern als willkommene Ergänzung, Effektivierung, auch also was Mediatisierung von Ihnen genannt wird. Ne? Ja. Wir können viel effektiver mit Wissensspeichern arbeiten, wir können intelligente Recherchekriterien an Datenbanken anlegen, wir können Verknüpfungen und Korrelationen bemerken. All das ist total hilfreich. Ich glaube
nur nicht.
Markus,
kannst du denn mit Ergänzung leben?
Entschuldigung, ich glaube nur nicht, dass die Universität sich vom Grundsatz her als soziale Veranstaltung zwischen Menschen unterschiedlicher Erfahrung und unterschiedlichen Wissens, dass eine solche Universität sich damit überflüssig macht, halte ich für komplett ausgeschlossen. Und historisch ist es auch nirgends belegt, dass diese Hypes jemals wirklich dieses Grundverständnis und diese Grundbeziehung aus den Angeln gehoben hätten.
Beziehung ist auch Ihr Stichwort gewesen, ne? Das Sie auf den Zettel geschrieben haben.
Ja, ja, überhaupt nicht. Also,
Konstanze.
Das ist es, aber also was mich jetzt gerade so ein bisschen stört, ist eigentlich, dass man könnte zwischen den Zeilen lesen, dass wenn wir online sind, pflegen wir keine sozialen Kontakte mehr oder diese sozialen Kontakte sind total oberflächlich. Klar, die sind anders in gewisser Weise, aber ich meine...
Sie sehen einander nicht, sie gucken sich nicht in die Augen, sie können
nicht... Ja, aber was passiert?
Ja, ich finde das schlecht, ich habe es total schwer schon beim
Telefon... Aber das ist eine Wertung jetzt wieder,
ja, natürlich.
Oder?
Na, was heißt eine Wertung? Ich beschreibe nur, wenn ich zum Beispiel telefoniere, habe ich immer Schwierigkeiten, vor allem wenn ich telefonisch eine etwas schwierige Sache besprechen muss. Da fehlt mir das Gesicht, da fehlt mir die Empathie, da fehlt mir der Impuls, da fehlt mir der Blick und vieles andere mehr. Sie wissen, wenn Sie Krisen... auch Liebeskrisen, übrigens telefonisch klären wollen, werden sie fast immer scheitern. Denn lieber gleich SMS, das ist die totale Reduzierung. Game over und neu anfangen.
Ja, aber letztendlich, also ich bin total überrascht, was sozusagen jetzt in der kurzen Zeit bei uns in dem Storytelling-MOOC passiert ist. Weil, also ich hätte nicht damit...
Der Zuspruch, der überrascht dich.
Gar nicht um Zuspruch, sondern um die... Also es sind nicht so viele, die da jetzt wirklich aktiv volle Kanne buttern, aber da gibt es natürlich echt viele, die alles geben und richtig aktiv drin sind. Ich hätte nicht erwartet, dass die Qualität der Antworten und der Diskussionen so hoch ist, ehrlich nicht. Also ich habe wirklich auch...
Bei den MOOCs.
Bei den MOOC, den wir haben.
Bei uns, Herr Olwertz, ist die Qualität hervorragend. Sie steigern sie auch noch in einem gewissen Maße. Das muss man ihnen lassen.
Mir fängt es an, Spaß zu machen.
Also da war ich wirklich baff und ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, ob man halt diese X-MOOCs oder C-MOOCs, also wie weit man sozusagen letztendlich
also
die Beteiligung
führt. Also ob es eher um das Verbinden der Teilnehmer geht oder eher um Faktenvermittlung.
Was halt auch total spannend ist, ist wirklich, dass sich Gruppen gebildet haben, die rausgegangen sind, also die Facebook-Gruppen, die sich für Berlin gebildet haben, die sich für irgendwelche anderen Städten, Lerngruppen, also unabhängig von unserem Zutun, die sich auch in Berlin dann treffen wollen. Das kann ich natürlich nicht nachprüfen. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde von vornherein, also es wird das überhaupt nicht ersetzen, dass ich meine Studierenden wirklich präsent sehe und mit denen agiere, weil es einfach ein anderer Inhalt ist, mit dem ich dann erarbeiten kann. Aber zu sagen, dass eben digital überhaupt keine Formen bestehen, dass man sich trifft oder sozialisiert und da auch auf ein inhaltliches Niveau kommt, das...
Sie sozialisieren sich anders. Und ich meine, dafür gibt es die Untersuchung. Und das, was Sie gerade eben beschrieben haben, da gibt es eine Meta-Untersuchung von John Hattie über die Art und Weise, wie man mit Computern im Unterricht arbeitet. Das Resultat ist, kommt mir jetzt natürlich entgegen, sie schaden nicht. Sie nutzen auch nicht Computer. Bei Computern ist immer die Frage, wie ich es im Unterricht einsetze. Und genau das Gleiche erzählen Sie ja auch. Natürlich kann man mit dieser Form von Angeboten bestimmte Menschen erreichen, wenn, wobei andersrum formuliert, wenn dann immer noch der soziale Kontakt dabei ist. Natürlich können sich Gruppen bilden, aber das, was Sie am Anfang gesagt haben, heißt nur, dass die Form des Unterrichts, auch der medialen Aufbereitung, mitentscheidend ist dafür, was sich dann entwickelt. Das kann ich im Klassenverband machen, da kann ich auch Gruppenarbeiten bilden und. Das heißt, Sie spiegeln die Dinge, die funktionieren und gucken, was im Netz dann auch funktioniert und dass sich dann Gruppen bilden, kann ja alles passieren. Natürlich gibt es viele junge Menschen, die über digitale Medien kommunizieren oder ihre Form der Kommunikation dann ausleben oder so. Wir wissen aber auch, dass es eine andere Form der Kommunikation ist. Und da sage ich dann, wenn Sie überlegen, das Internet ist gerade mal 20 Jahre. Wir haben zumindest die pädagogische Erfahrung, ist 2.500 Jahre alt und die letzten 200 Jahre sehr intensiv mit allen möglichen Formen. Da etablieren sich tatsächlich immer wieder die Dinge, die dann über die Hattie-Studie auch empirisch herauskommen, dass es letztendlich ein sozialer Kontakt ist. Und da könnte ich jetzt mit dem Zitat kommen. Was hinter Ihnen liegt. Sie dürfen ja drüber raten, wer das geschrieben hat. Und das schreibt ein Kollege, der Glaube, dass Bildung durch ein Computerprogramm ersetzt werden kann, ist ein Mythos. Der menschliche Kontakt und das Mentoring machen den entscheidenden Unterschied bei den Lernergebnissen aus. Sie dürfen raten, wer das geschrieben hat. Der kommt aus Ihrer Fraktion.
Aus meiner?
Nein, aus seiner.
Herr Rieke.
Wahrscheinlich Sebastian Thrun.
Ja.
Ja, klar.
Ich finde, jetzt hat aber auch mal Markus Rieke wieder ein bisschen Redezeit hier. Ich finde, du bist verdächtig still.
Nein, ich höre das mit Interesse und mir fallen ein paar Sachen ein. Also erstens mal habe ich nicht gesagt, dass MOOCs oder das, was da passiert, die Universität oder universitäre Lehre ersetzen. Das habe ich nicht gesagt.
Eine Revolution ersetzt schon.
Verändert vieles.
Verändert und wälzt um und da bleibe ich auch bei. Das Zweite ist, ich kann das nur nochmal wiederholen, es ist schon eine starke Wertung zu behaupten, dass das, was an Kommunikation online stattfindet, an Austausch oder an Beziehung, so stark minderwertig ist. Das mag für Sie so sein, das muss für die Betroffenen, die das schätzen, nicht unbedingt zu sein. Persönlich mag ich Ihnen ja sogar zustimmen. Ich glaube, da sind wir gar nicht so weit auseinander. Sie haben ja jetzt beide unisono recht vehement und auch ein bisschen provokativ argumentiert. Jetzt möchte ich Ihnen sowas mal zurückspielen.
Ja, los.
Es gab eine Zeit, da war ich noch bei Bertelsmann. Ich benutze die Amazon-Analogie. Und was haben wir unseren Buchhandelspartnern, Was haben wir uns in den Mund fusselig geredet, um ihnen klarzumachen, Leute, das mit dem Online-Buchverkaufen, das solltet ihr ernst nehmen. Nein, um Gottes Willen. Das also vielleicht so ein paar junge Leute und also die persönliche Beratung, das ist nicht zu ersetzen. Das erinnert mich ein bisschen daran, was Sie sagen. Ich will das gar nicht geringschätzen. Ich bin völlig bei Ihnen. Ich habe auch zwei kleine Jungs und ich möchte auch nicht, dass die alles online lernen. Und ich glaube auch nicht, dass MOOCs auch in 10 Jahren all das, was Universität macht und was in der Präsenzlehre passiert, vollständig ersetzen. Sie werden aber einiges verändern. Sie können sogar dazu führen, ganz kurz, Sie können aber dazu führen, stellen Sie sich mal Folgendes vor. Wir haben heute um nur mal bei Deutschland zu bleiben, ich weiß nicht, wie viele Präsenzlehrerveranstaltungen, Pflichtveranstaltungen, die heißen Einführung in die Statistik für BWL. Da sitzen dann im Audimax, weiß ich nicht, 500, 600, 700 Leute, die Hälfte von denen sitzt auf dem Gang. Das ist gute Beziehung? Das ist doch keine sinnvolle Lehre. Das gerade in der reinen Wissensvermittlung zum Beispiel hat MOOCs zum Beispiel meines Erachtens einen ersten ganz einleuchtenden, weil das, was passieren könnte, wäre, wenn diese häufig ja auch bei den Lehrenden und Professoren sehr, sehr unbeliebten Pflichtveranstaltungen, wenn die, darf ich mal kurz aussprechen, wenn diese Pflichtveranstaltungen nicht mehr in der Präsenz stattfinden müssten, müssten die Jungs nicht auf dem Gang sitzen und die Mädels. Sie würden den Professor nicht vielleicht nur akustisch verstehen, sondern inhaltlich verstehen. Und der Professor wäre vielleicht befreit für das, was Sie, glaube ich, meinen, nämlich qualitativere, kleinere Seminare, weil die ungewollte Vorlesung muss er länger abhalten. Also nur mal so einen Use Case. Also
könnten Sie diese Argumentation bitte der Senatsverwaltung von Berlin gegenüber geheim halten? Denn ich sage Ihnen, was als nächstes passiert. Wenn ich beklage, dass wir so schlecht ausgestattet sind, dass bei uns die Flure voll sind von Studierenden und Seminare mit 300 Studenten gemacht werden, dann wird er sagen, MOOCs? Ja, und dann habe ich aber das
Pflicht. Also 10%.
Ja, und dann? Ja, dann habe ich das Problem gelöst, aber nicht wirklich gelöst. Dann kann ich nämlich Hochschulbildung wesentlich billiger machen, indem ich einfach nur noch diesen Kanal. Also ganz große Vorsicht. Vielleicht könnte mir mal einer noch ein Glas Wein
anbieten. Ja, da würde ich mich anschauen. Ein Glas Rotwein für den Präsidenten,
analog, bitte nicht digital.
Ich bitte auch noch.
Möchte es wirklich gern haben.
Hier vorne für den Herrn Rieke bitte auch noch. Ich hole das mal. Ich kann ja weiterreden, wenn ich dabei bin.
Vielleicht darf ich Sie gerade...
Herr Alberts, aber mal ganz kurz. Ja. Sie haben also Angst quasi, dass MOOCs, wenn man einmal damit anfängt, nicht nur eine Einführungsvorlesung wie Statistik für Einsteiger ersetzen, sondern nach und nach die gesamten Seminare?
Die Angst habe ich nicht, weil ich glaube, es wird am Ende nicht funktionieren, außer als hilfreiches Ergänzungsmittel. Das will ich nochmal ausdrücklich sagen. Wir sind wirklich nicht so weit auseinander, wie wir scheinen. Nur die Versuchung zur Ökonomisierung, die ist riesengroß, denn Sie können unglaublich ökonomisch damit arbeiten. Aber ich glaube nicht mehr, dass Sie wirklich qualitätsvoll arbeiten können. Und die Qualität erwächst am Ende, ganz vielen Dank, ich bin ganz froh, dass das wirklich Wein ist, die Qualität erwächst am Ende tatsächlich aus der Beziehung. Sie können empathiefrei nicht lernen und Sie kriegen das auch nicht durch einen Austausch über Textzeichen.
Ja gut, das haben wir hinreichend gemacht, Herr Alberts. Entschuldigung, dass ich Sie mal unterbreche. Sein,
aber wenn Sie eine Beziehung zu einem Computer aufbauen, dann haben Sie irgendwann ein Problem. Ja.
Gut, ich glaube auch nicht, dass Herr Rieke bestreitet. Er sagt ja inzwischen auch, er sagt zwar noch Revolution, aber er meinte, das hat er ja klargestellt von Anfang an nicht, dass die MOOCs und was mit ihnen noch passieren wird, die Universitäten mal ersetzen. Vielleicht können wir aber mal ganz kurz, bevor die Kritik fragt, ja, gleich greifen.
Ich habe noch zwei
Sachen dazu. Der Markus hat so lange nichts sagen dürfen. Du hast ja einen Zettel und kannst sortieren.
Es gibt zwei Hypothesen, die nicht von mir sind, sondern von Tom Friedman. Das ist ein Pulitzer Prize-winning Kolumnist der New York Times, der dieses Phänomen Amerika sehr stark beschrieben hat. Auch ein Buch geschrieben, das vielleicht einige von euch gelesen haben. Die Welt ist flach. The Earth is flat. Der hat gesagt, es könnte sein, dass MOOCs der Anfang vom Ende der reinen Wissensvermittlung sind, weil Wissensvermittlung häufig ja sehr stark redundant ist, die identische Veranstaltung in sehr unterschiedlichen Qualitätsleveln an Dutzenden, Hunderten von Universitäten eigentlich repliziert wird. Das hat er gesagt. Sicherlich eine sehr, sehr geht auf meinen folgenden Punkt ein, sehr, sehr problematische oder vermeintlich problematische Hypothese für viele Hochschulen, die meinen, sie müssten auch ihren Statistikkurs anbieten, obwohl sie in Statistik nicht gut sind. Ja, und die Studierenden unzufrieden. Und die zweite Hypothese, die er in den Raum gestellt hat, die noch provokanter ist, es kann auch sein, dass MOOCs eine Gefahr bedeuten für die Institutionen, die sich dem Trend verweigern, weil sie damit ihren Lehrenden die Chance geben, online zu lehren.
Das ist Totalverweigerung, haben Sie völlig recht, würde ich auch nie machen. Ja.
Aber weil, Sie haben doch gerade gesagt, Sie haben Angst, wenn Sie in der HU einmal damit ein bisschen anfangen, hätten Sie die Sorge zumindest, dass sich das zu stark ausbreitet.
Nein, diese Sorge habe ich unter wirtschaftlicher Perspektive. Wenn Sie sozusagen am Ende auf hocheffektive Weise mit relativ wenig Aufwand 70.000 Leute versorgen können, ohne dass Sie noch wirklich eine Diskurskultur, eine Kultur des Widerspruchs, des allmählichen und kontemplativen Entwickelns von Rede und Gegenrede, all das, was Universität ausmacht. Und ich gebe zu, was schon empfindlich gestört ist durch die Unterfinanzierung und durch die Organisationsform. Nur das jetzt zu ersetzen durch MOOCs, da habe ich einfach Bedenken. Nochmal, damit ich nicht missverstehe, ich bin weder Kulturpessimist noch jemand, der gegen Modernisierung sich stemmt. Ich möchte nur, dass wir Maß halten, dass wir also nicht Hoffnungen an diese neue Medien knüpfen, die sie nie erfüllen können. Sie werden eine große Sehnsucht, die junge Generation völlig zu Recht hat, nämlich mit Empathie und Leidenschaft eine Sache erörtern und abwägen. Diese Sehnsucht wird darüber nicht ersetzt werden können. obwohl es eine gute Ergänzung ist, um einfach effektiv zu arbeiten. Wenn wir uns darauf verständigen, wäre ich der Letzte, der das verneint.
MOOCs,
ich werde nicht
Vorteile.
Die ganze Universität nach diesem Prinzip umbauen, dann ist es keine Universität und ist vor allem kein Ort der Bildung mehr.
Darf ich vielleicht noch ein bisschen schärfer formulieren? Weil, also das ist mir einfach auch zu weich gespült, ohne jetzt persönlich nahe zu treten wollen. Aber ich meine, bei Ihnen kommt jetzt wirklich exemplarisch Bertelsmann. Das heißt, Sie haben jetzt betriebswirtschaftliche Denkweisen im Hintergrund.
Er ist Unternehmer.
Er ist Unternehmer, genau. Das heißt, ich kann dann 70.000 Studierende effizient und kostengünstig abwickeln mit meinem Unterricht. Aber Sie haben nicht realisiert, dass wenn ich dann 70.000 oder 700.000 Studierende mit einem MOOC abdecke, dass die Lehre normiert ist. Die Universitäten und Hochschulen verlieren ihre Identität, weil jede Hochschule hat ihre eigene Identität, eigene Fächer durch die Kollegen, weil es immer ein persönlicher Prozess ist. Das heißt, sie sparen Kosten, normieren aber die Lernprozesse, normieren die Universitäten und nehmen all das oder zerstören all das, was wir Lernkultur, akademische Kultur nennen, dass zum Beispiel ein BWL-Kurs in München was anderes ist als in Augsburg. Natürlich sind das Ressourcen.
Aber die MOOCs sind doch auch unterschiedlich, aber die sind doch nicht alle gleich.
Ich verstehe es auch nicht. Aufgrund der Tatsache.
Ein bisschen schon, Herr Olbers.
Ja, wirklich.
Ein bisschen
schon. Es ist auch. Ich muss sagen, wir reden so ein bisschen, also die sind wirklich vollständig aneinander vorbei.
MOOCs sind immer anders.
Weil jeder MOOC ist anders. Obliegt doch der Uni Mannheim, wenn die ihren BWL-Kurs
anbieten. Sie haben eine Kollegin, die sagt, wir brauchen 3 BWL-Kurse.
Hilfreich wäre es, wenn ich ausreden dürfte.
Für die ganze
Da gestehe ich Ihnen auch zu. Es obliegt doch Konstanze, ihren Storytelling-MOOC anders zu machen, als, was weiß ich, wenn ich jetzt Professor der Fachhochschule Schieß mich tot wäre. Ich verstehe gar nicht, wieso das die Vielfalt eindämmt. Im Gegenteil, das Internet ist der größte Produzierer des Longtail, den man sich vorstellen kann. Also mehr Vielfalt als im Internet kann es doch gar nicht geben. Ich verstehe wirklich die Logik nicht. Ich verstehe, dass Sie davor Angst haben.
Ich habe keine Angst davor.
Und ich verstehe, dass Sie
die Konsequenzen.
Naja, also Sie sind ja schon relativ vehement in Ihrer...
Wir sind einfach leidenschaftlich, aber wir sind ganz bestimmt nicht verängstigt und von Ihnen wirklich nicht.
Nein,
also ganz ehrlich, mal, bei allem Respekt.
Hier ist Frieden.
Müssen die andere Dinge auffahren, damit ich hier anfange zu zittern.
Ja. Mir geht es darum, wenn man anfängt, effizient zu denken, sagt, wenn ich 70.000 Studierende mit einem MOOC abdecken kann, allgemeine Einführung in die allgemeine BWL, und dann sagt, sind die üblichen Argumente, Sie haben den besten Lehrer, also der beste deutsche BWLer hält den Einführungskurs, das können alle deutschen Studierenden machen. Das heißt aber auch, dass alle das Gleiche lernen. Da sind wir auf dem gleichen Stand wie vorher, die Lehrbücher, nur digital. Und mit der Kontrollmöglichkeit durch die digitalen Techniken. Der erste Punkt ist, ich will gar nicht, dass an jeder Universität das Gleiche gelehrt wird. Ich hätte gern die Vielfalt. Ich möchte auch, dass ich mir auch als Studierender, als junger Mensch die Universitäten aussuchen kann, auch die Lehrkörper, weil sonst könnten wir keine Diskussion mehr führen, wenn wir zu dem MOOC den gleichen Position hätten, weil wir es über MOOC gelernt hätten, könnten wir nicht kontra diskutieren. Das heißt, ich möchte Vielfalt. Und das steckt natürlich auch bei den MOOC hinten dran, dass die Lehrinhalte, dass die Lehrformen normiert werden, weil sich nur bestimmte Dinge in den MOOC auch eignen. Im Moment wird ja experimentiert mit X-MOOC und weiß der Teufel, wie die alle heißen oder so. Das heißt, auch da wird diese Methodenvielfalt, die der einzelne Dozent noch hat, reduziert auf das, was sich optimal medial abspielen lässt.
Ach so, Sie meinen, es wird reduziert durch die, durch den Zuspruch von den dummen Usern?
Nein, es ist
eigentlich... Die ganzen Dummen, die erkehren... Ich verstehe es wirklich. Ich verstehe nicht, was normiert.
Hallo, also ich darf immer noch am häufigsten reden, wenn ich will.
Wieso eigentlich?
Ich werde dafür bezahlt.
Und wir machen es freiwillig.
Genau. Ich glaube, was Ralf meint, ist, dass er sagt, dass er das nicht so sieht wie du. Er sieht nicht, dass eine Art, ein MOOC zu machen, ein Video, so viele Arten des methodischen Lernens beinhaltet, wie vielleicht dies persönlich. Also er glaubt, dass ein Video einfach ein bisschen reduzierter ist in der Art und Weise, wie man Wissen vermitteln kann. Das denkt er, dass es reduzierter ist.
Das muss es auch sein, ganz klar. Aber mit komplexitätsreduzierten Vorlesungsreihen, wenn nichts anderes mehr dazutritt, können Sie diese Vielfalt der Zugriffe, der Meinungen, auch die Kunst der Relativierung, der Kultivierung von Zweifel und vieles andere mehr, was ein dialogisches, ein echtes, also authentisches, zwischen Menschen stattfindendes Lerngeschehen, das kriegen Sie nicht mehr hin. Und das ist jetzt nicht irgendein Kulturpessimismus, sondern Sie müssen Komplexität reduzieren durch den Koordinatenrahmen des Mediums. Das geht gar nicht anders. Während wir in unserem Auftritt, das merken wir auch in unserer Diskussion, relativ unreduziert agieren können. Mit 1000 Nuancen und Nebenkriegsschauplätzen, die Sie digital wegfiltern müssen. Das ist wie, wenn Sie eine CD hören, wo die Frequenzen, die angeblich unser Ohr nicht mehr hören kann, wegnehmen. Eigentlich dürfen wir die nicht vermissen, weil wir sie gar nicht hören können. In der Plastizität des Gesamtklangerlebnisses fehlt es. Und deswegen gibt es so viele Freaks, die immer noch auf die gute alte Schallplatte setzen.
Jetzt muss ich aber mal ganz provokativ fragen, warum es denn eigentlich so toll ist, wenn Lernen sehr kompliziert und anstrengend ist. Warum ist es nicht schön, dass man auch etwas lernen kann, das ein wenig reduziert wird? Dann verstehen es vielleicht viel mehr Menschen viel schneller. Was ist daran schlecht?
Je simpler, desto besser das.
Also wenn man Lernen nur noch auf das reduziert, was alle Menschen lernen können, dann gehen wir doch deutlich mit unserem Wissensbestand zurück.
Aber ist es nicht schön, je mehr Menschen etwas lernen können, anstatt
Darf
ich mal kurz sagen, wie viele Menschen man mit einem MOOC erreichen kann, die vielleicht wie, ich ergreife gerade Partei für dich, Mann, ne? Weil du sagst ja nichts mehr. Markus, sag nichts mehr, sag ich mal ein Gegenargument. Die ganzen Menschen, die man erreichen kann, wie er gesagt hat, die vielleicht durch Grund von Finanzen
Menschen,
nicht an Universitäten können. Auf einmal haben die Zugang zu freier Bildung.
Ist doch toll. Entschuldigung, das ist wirklich dummes Zeug. Ach, also jetzt, ja, natürlich.
Warum ist das dummes Zeug, Ralf?
Ich saß im Juni mit dem Kollegen Lovischach, das ist ein Mathematiker, der deutsche MOOC-Papst. Er macht sehr gute Angebote, er stellt auch seine Mathematikvorlesung ins Netz. Mhm. Schau dir die Vorlesung im Netz an, auch dann die höhere Mathematik. Du wirst nicht mehr folgen können, wenn du keine Grundlagen Mathematik hast. Das ist völlig.
Aber Grundlagen der Mathematik gibt es ja auch als
MOOC. Das ist Universitätsmathematik, auch die Einführungsveranstaltung. Aber erstens sagt auch Lovischach natürlich, dass er das benutzt im Vorfeld. Danach hat er sein Seminar und führt das Ganze durch. Aber es ist ihm völlig klar, dass das auch 10 oder 100.000 Menschen gucken können, seine MOOCs. Und von denen werden trotzdem nur die 50 das Ganze nachvollziehen können, die dann in der Vorlesung sind, die entweder mathematisch vorgebildet sind, die Seminare besuchen, die dann Mentoren haben, die Lerngruppen haben und, und. Das heißt, es ist völlig egal, wie viele Menschen diese MOOCs sehen. Diejenigen, die tatsächlich den Nutzen davon haben, etwas zu lernen, bleiben die, die entweder vorher schon die Vorkenntnisse haben, eingebunden sind in Lerngruppen, um das zu lernen, oder andere Möglichkeiten.
Ansonsten das sagst du jetzt so.
Das ist schlicht falsch.
3% der Leute schließen ihren MOOC ab.
Zwischen 7 und 10, je nach Kurs, je nach Plattform. Also Gegenbeispiel, der allererste Kurs, der ja wirklich noch ein totaler Modellversuch war von Sebastian Truhn, den Sie vorher erwähnten, mhm. Introduction to Artificial Intelligence, hatte 160.000 Studierende, 23.000 Absolventen. Unter den Top 400 war kein einziger Stanford-Absolvent. Nicht einer.
Ja.
Nicht einer. Das heißt, die Top 400 in diesem Kurs, was ja nun wirklich kein 1 plus 1 ist 2 Kurs war, waren alles Leute, die mit Stanford nichts zu tun hatten.
Du hast den Kurs eben so ein bisschen genuschelt. Was war das für ein Kurs?
Das war der Kurs Introduction, Einführung in die Künstliche Intelligenz. Okay. Das war eine Standard-Semesterveranstaltung von diesem Professor Sebastian Truhn in Stanford.
Dann musst du aber die Information noch vollständig geben, dass von diesen 400 fast alles Pakistanier und Inder waren, die das über online gemacht haben und das dann die nur die 1.000 oder 1.200 Dollar für die Prüfung bezahlt haben und keine 30.000 Dollar für das Semester in Stanford.
Sie haben gar nichts dafür gezahlt. Das war völlig
kostenpflichtig. Die Prüfung ist kostenpflichtig.
Nein, die Prüfung des ersten Kurses war nicht kostenpflichtig.
Des allerersten Kurses?
Vom allerersten
Kurs. Okay, da kann ich nicht mitreden, kann ich drüber streiten. Ja. Also du glaubst nicht, dass das auch Menschen erreicht? Ich meine, man muss MOOCs ja nicht auf einem hohen mathematischen Niveau machen. Man muss MOOCs ja nicht unbedingt nur an Universitäten anbilden. Man kann doch auch etwas niedriger ansetzen, oder? Ist es nicht
was ist super die Intention? Ich meine, was ist die Intention? Möglichst viele Sachen ins Netz zu verlagern?
Nein, möglichst vielen Menschen Zugang zur Bildung zu ermöglichen.
Das ist Moment, Zugang zur Bildung.
Bildung ist
Zugang zum Computer.
Bildung. Ich meine, es gibt einen wunderschönen Artikel von Peter Biri, wie es wäre, gebildet zu sein. Der erste Punkt ist, wir können als Lehrende nicht bilden. Bilden muss man sich selber. Mhm. Das heißt, es gibt durchaus Menschen, die auch durch das Schauen von MOOC sich bilden können, so wie Menschen sich durch das Lesen von Büchern bilden können. Das sind aber immer Menschen, die in einem sozialen Kontext sind, die miteinander kommunizieren, die das Lernen gelernt haben und die das Lernen auch als Lust, nicht als Spaß. Mhm. Weil Spaß kann es auch machen, aber Lernen muss Lust machen, so wie auch Sport Lust machen kann. Es darf auch anstrengend sein, wenn man mal verstehen oder kapieren, dass es nicht um Spaßprinzip geht, auch an der Schule oder Universität nicht, sondern ich rede in dem Fall von Lustprinzip, weil Erkenntnis Lust machen kann und Freude und auch längerfristige Freude, nicht nur Spaß, ich lache und bin wieder weg oder so. Das müssen wir auch wieder vermitteln. Das ist natürlich protestantische Leistungsethik, ist es klar, aber das darf man auch vermitteln. Und wenn auch bei den Studierenden, wenn sie was werden wollen, wenn sie was kapieren wollen, dann sage ich, dann müsst ihr arbeiten. Ihr habt keinen USB-Anschluss, ihr müsst euch alles selbst erarbeiten.
Es ist auch eine Frage der Nachhaltigkeit. Also wenn ich mir vorstelle, dass das, was wir hier jetzt in dem Moment machen, wo wir ja letzten Endes mit Leidenschaft, mit Empathie uns austauschen, unterschiedliche Interessen übrigens auch verfolgen, das macht die Sache spannend. Ich stelle mir jetzt mal vor, ich liege auf meiner Couch, Beine hoch und gucke mir das im Internet an. Das wäre schon sehr reduziert. Ich weiß gar nicht, ob ich es zu Ende angucken würde. Und dann mache ich das auch einen ganzen Tag womöglich. Das wird eine Flüchtigkeit haben ohnegleichen. Während diese Veranstaltung hier einige noch hoffentlich jedenfalls veranlassen wird, anschließend nochmal miteinander sich auszutauschen. Die Kommunikation am Computer ist fast immer einsam und individuell. Also das, was im Nachfeld nachher notwendig ist, wie nach einer geglückten Vorlesung, wird wahrscheinlich nicht stattfinden. Denn dass sie sich in Lerngruppen zusammenfinden und gemeinsam Computer gucken, ehrlich gesagt, kann ich mir nicht richtig vorstellen.
Soll ich mal einen kleinen
Passiert aber.
Ja, hin und wieder, weiß ich schon.
Nein, es gibt eine andere Website, sorry, es ist wieder eine Website, die heißt Meetup und da kann man sich zu allen möglichen Kram treffen, da kann man sich lokal verabreden. Das größte Wachstum dieser Plattform haben sie seit es Coursera und Udacity gibt. Und heute Abend finden wahrscheinlich Meetups statt von in Berlin lebenden Coursera und Udacity Studierenden, die sich einfach,
was Udacity sie, sind auch
finden amerikanische Plattform, MOOCs amerikanische Plattform, die jetzt was bestätigt, was sie sagen. Natürlich
will
man sie
auch keine Miete.
So und jetzt wollte ich noch eine Sache sagen zu Aufwand, weil Sie haben natürlich recht. Lernen, also es entsteht so der Eindruck, Sie stellen das sehr witzig und gewinnen da, als sei MOOC so ein bisschen so wie MTV gucken, mitnichten. Mitnichten ist es das. Es ist sogar so, dass das ernsthafte Verfolgen, wenn man bei der Stange bleiben will, sehr viel aufwendiger ist als das normale Verfolgen einer Präsenzveranstaltung. Ich habe die Zahlen jetzt nicht hundertprozentig im Kopf, ich muss ein bisschen paraphrasieren, aber einer der Lehrenden bei uns, Dr. Malte Persicke von der Uni Mainz, macht einen Statistikus bei uns, der ist auch so ein, ähnlich wie Lovischach, ein bisschen so ein MOOC-Evangelist in Deutschland. Der hat erste Kontrollgruppen gebildet zwischen MOOC-Lernenden.
Das ist aber keine Sekte.
Das ist keine Sekte. Zwischen MOOC-Lernenden, also quasi die nicht die Präsenzlehre gemacht haben, sondern den Inhalt der Vorlesung nur über den MOOC gemacht haben und dann eine zweite Kontrollgruppe, über die Präsenzlehre gemacht haben. Und er hat erstaunliche Sachen, er müsste das eigentlich vortragen und ich kann das nur so halb korrekt wiedergeben. Aber er hat mir erzählt, dass er diametral unterschiedliche Erkenntnisse gewandelt hat über Aufwand. Also erstens mal, die Präsenzlehreveranstaltung dauert 90 Minuten. Der normale MOOC, gleiche Lehrinhalt, dauert das Vierfache. Der Grund ist,
wenn man alles mitmacht, was
korrekt, wenn man alle Quizzes bestehen will. Weil
Quizzes sind zwischendurch kleine
sind sozusagen Lernerfolgsprüfungen zwischendurch. Ja? Die in einer Präsenzlehrerveranstaltung als Lernender kann ich gerne wegdösen, das merkt kein Mensch. Im MOOC kann ich abschalten, aber wenn ich dabei bleiben will, gibt es den Rückspulknopf und wenn ich den Quiz nicht bestanden habe, spule ich zurück. Also er hat festgestellt, die MOOC-Lernenden brauchen sehr, sehr viel Zeit in der tatsächlichen Lehrveranstaltung. Wenn es dann ans Examen geht, ist es diametral umgekehrt. Da müssen dann die Präsenzlehrerleute anfangen zu büffeln, und zwar meistens 5 Tage, und die MOOCs fast gar nicht mehr. Und jetzt der entscheidende Punkt, den er festgestellt hat, Durchschnitt der Abschlussquoten lagen die MOOC-Leute 25% besser.
Sie argumentieren wieder quantitativ und nicht qualitativ.
Aber
es
ist doch, naja, ist doch schön, gut, wenn man auf einmal
Zahlen
hat. Wenn man was kapiert hat anscheinend, was andere
also
nicht so gut
kapiert. Der erste Punkt ist Vorlesung.
Der liegt auf anscheinend. Ne?
Ja, also ich meine, wenn es darum geht.
Aber er sollte das selber wiedergeben. Also ich ihn
aber
jetzt nur,
der Punkt ist, wenn Sie eine Vorlesung halten, geht es nicht um die Vorlesung. Eine Vorlesung muss vorbereitet werden, mit Skripten muss nachbereitet werden. Also wenn man das regulär rechnet, ob die Studierenden machen, ist Sache der Studierenden. Ich will es auch nicht kontrollieren. Ich habe auch mal studiert. Von daher, aber der Punkt ist, es geht nicht nur um die Vorlesung. Die Vorlesung ist der Knackpunkt. Bei dem, was vorgetragen wird und im Gegensatz zu dem, was bei Videos machbar ist, dass nämlich ein Stream läuft, ist die eigentliche Intention der Vorlesung. Erinnern wir uns mal, warum wir alle mit Begeisterung in bestimmte Vorlesungen gegangen sind, dass wir für eine Dreiviertelstunde einem Menschen gefolgt sind, seinen Gedanken, die er dort entwickelt hat. Es gibt natürlich fürchterlich langweilige Vorlesungen, da gehen wir nicht hin. Die gibt es auch im Netz. Ich meine, Sie kennen das wahrscheinlich besser, weil Sie die Analyse gemacht haben. Aber es gibt auch hervorragende Vorlesungen. Ich habe überhaupt kein Problem, solche Vorträge ins Netz zu stellen und dann auch Kollegen mir dann als Videostream anzuhören, die ich selbst nicht besuchen kann. Aber ich möchte, dass junge Menschen, auch gerade weil sie so viel mit digitalen Geräten machen und so viel über digitale Geräte kommunizieren, im Bereich der Schule, im Bereich der Familie übrigens auch, aber insbesondere im Bereich der Hochschule, sich wieder zusammensetzen, sich dort mit den Dozenten auseinandersetzen, sich dort
Ralf,
mit ihren
Studenten auseinandersetzen. Entschuldige, dass ich dich jetzt unterbreche, das hast du ja schon mehrfach deutlich gemacht. Ne?
Das muss man auch wiederholen.
Wir haben noch 2 Minuten. Ja? Deswegen würde ich gerne mal ganz kurz hier zu einer Art Mini-Fazit kommen. Die Sache Konstanze kommt überhaupt nicht mehr zu Wort. Wir haben beide rote Ohren, Konstanze. Ne? Das ist das Einzige, was wir hier geerntet haben, während die Herren uns heiß geredet haben hier. Ich würde mal als Fazit kurz zusammenfassen. Wo wir uns doch einig sind, ist, dass die MOOCs durchaus eine interessante Sache sind, wenn man sie gezielt für bestimmte Dinge einsetzt. Markus hat davon andere Vorstellungen als der Präsident der HU oder als
Ralf.
Da bin
ich mir gar nicht so sicher, ob die so anders sind.
Siehst es umfassender, den Einsatz? Entschuldige, dass ich unterbreche. Du siehst ihn umfassender. Ihr beiden seht ihn etwas geringer.
Ich würde gerne den Begriff MOOC aussetzen, weil er anders besetzt ist. Massive Open Online Courses heißt die Bedienung von Massen, die ich nicht mehr kenne. 100.000, 200.000.
Ralf, du machst schon wieder ein neues Fass auf. Lass mich kurz zu Ende reden. Also wir sind uns einig, aber dass das eine interessante Entwicklung ist, sehr diskussionswürdig auf der einen Seite. Die anderen sehen das etwas enthusiastischer, in euren Augen vielleicht etwas zu unkritisch. Aber durchaus eine Entwicklung, die nicht mehr aufzuhalten ist, oder? Oder sind MOOCs tatsächlich bald wieder verschwunden und nur ein vorübergehendes Phänomen?
Ich kann sagen, es ist ein Hype, von dem sicher etwas bleiben wird, aber es ist nicht eine Revolution.
Das ist der Satz von Jan-Hendrik Olberts. Ralf, was würdest du als Fazit ziehen? Ein Satz bitte. Ralf Lankau.
Dass ich versuche, mit meinen Studierenden die digitalen Medien sinnvoll einzusetzen, auch in der Lehre, aber zum Beispiel offline, nicht kontrolliert und auch nicht im Netz, weil da ganz andere Aspekte mitspielen. Das heißt, sinnvoller Umgang mit digitalen Werkzeugen. Punkt.
Sinnvoller Umgang mit digitalen Werkzeugen. Markus, was wünschst du dir? Klar, als Geschäftsmann, dass die MOOCs sich weiterentwickeln, dass deine Investoren irgendwann auch Ertrag aus dem rausholen, was du entwickelt hast, klar?
Klar, aber das ist fast ein bisschen sekundär für unsere Diskussion. Ich bin mir ganz sicher, dass MOOCs in Kürze, in 1 bis 2 Jahren, in den Hochschulalltag voll integriert sein werden. Und darüber hinaus für Lernwillige, egal ob sie jetzt Studierende sind oder nicht mehr Studierende oder noch nicht Studierende, ein ganz, ganz sinnvoller, fast unumgänglicher Bestandteil ihrer Bildung sein werden.
Dein Fazit, Constanze.
Mein Fazit ist, Content and Context are always king. Und ich bin gern in der Präsenzlehre und gern online.
Constanze Langer, Markus Rieke, ich will immer der Präsident sagen, aber Jan-Hendrik Olwerts und Ralf Lankau. Schön, dass ihr unsere Gäste heute Abend wart. Danke für die lebendige Diskussion. Hat mich sehr gefreut. Toll, dass ihr alle da wart. Bleibt gerne noch, falls ihr Fragen habt. Wir haben eine kleine Diskussionsrunde danach und kommt gerne zum nächsten Mal wieder. Denn am 27. November geht es darum, wie sicher eigentlich unsere Daten sind. Aktueller kann es eigentlich gar nicht sein. Ich bin Marlies Schaum. Wir sind von D-Radio Wissen. Toll, dass ihr da wart.